Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ho, 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 hoffentlich seid ihr durch die Glatteiswoche gekommen. Rutscht mit uns gern in den Jahresabschluss, wenn wir ein letztes Mal für 2022 unsere aktuellen Empfehlungen abgeben. Bei den Neuigkeiten ist einiges passiert, denn wir wissen jetzt, wie es mit Superman und Wonder Woman weitergeht. Oder doch nicht? Ganz sicher sind wir uns bei den Trailern. Hier erwarten uns erste Eindrücke zu Scream Teil 6, dem Barbie-Film, sowie einem Planet der Affenklon. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Ist mir direkt der Keks in den Tee gefallen, sorry.
So, meine Lieben, dann kommt mal alle zum Onkel ans wärmende Feuer, während draußen der Schnee fällt, und dann erzählen euch Onkel Ronny und Onkel Alex die aktuelle Weihnachtsnews, wollte ich eigentlich sagen, Filmnews wegen mir, Nerd-News. Herzlich willkommen, Ronny. Leistest du mir Mitgesellschaft hier am heimeligen Platz?
Danke für diese überaus herzerwärmende Rattenfänger-Anmoderation, Alex.
Es tut mir leid. Ja, es dürfen natürlich auch alle anderen mit heranrücken, nicht nur die Kinder. Es
war alle Altersklassen, bitte gerne.
Ich habe das innere Kind von allen angesprochen.
Ah, okay. Sehr gut.
Wer keins mehr hat, der hatte natürlich ein bisschen Pech. Kein anderes Kind mehr.
Nee, finde ich gut, Alex. Wir haben ja schon ein bisschen das Kaminfeuer angeschmissen und für unser Release-Datum Sonntag vielleicht ein bisschen unüblich. Aber es könnte sein, Alex, dass ich mich heute mit Kollegen getroffen habe und vielleicht den einen oder anderen Punsch schon im Kopf gerade verarbeiten muss. Das heißt, ich verspreche für diese Folge gar nichts.
Ich verspreche für diese Folge hervorragende News und noch bessere Trailer.
Fun.
Ja, ein bisschen. Genau. Und noch eine Runde. Ja.
Damit haben wir alle abgeholt, ne? Oder verschreckt. Eins von beiden. Ja. Nee, nicht mehr Weihnachtsmarkt, einfach so ein kuscheliges Beieinander sein.
Sehr schön.
Ja, muss auch
nichtsdestotrotz
mal sein. Darum geht es ja auch zu Weihnachten. Einfach mal ein bisschen zusammenkommen.
Genau, und sich erzählen, was man als letztes geschaut hat, zum Beispiel. Nicht?
Abgewichste Profis.
Und dann hast du immer den schrägen Onkel, der dir erklärt, dass, keine Ahnung, lass mich sagen, Endor ist absoluter Trash. Und er erklärt dir, warum.
Da bin ich mal gespannt,
ob es
irgendjemand da draußen gibt, der diese Behauptung, diese Hypothese aufstellt. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen die Tradition, wie die Weihnachtstradition ja geschaffen, dass ich in den letzten Folgen immer zwei, du musst nur mal den Titel sagen von der Rubrik jetzt.
Ruckzuck Review!
Dankeschön.
So, das war so eine Zehntelsekunde, die wollte ich haben.
Dass wir bei diesen Ruckzuck Reviews oder ich beziehungsweise immer zwei mitbringe und du eine, dann konnte ich dich jetzt immer schön gemütlich wärmend löffeln.
Das ist richtig.
Und jetzt hast du aber angeteasert heute, du hast eine krumme Zahl an Reviews mitgebracht. Und da bin ich ein bisschen, da weiß ich nicht, wie ich dich jetzt quasi von hinten angehen soll, Alex.
Ich habe quasi einen Nachklapp eigentlich mitgebracht. Also du hattest es schon mal und ich dachte mir, ich nehme jetzt ein bisschen von meinem Limelight, das ich so bekomme, wenn ich über meine Reviews spreche, und wir gehen nochmal zwei Minuten drüber.
Ei, wie wollen wir es machen? Wollen wir mit deinem Nachklapp sonst beginnen, um es quasi
sehr gerne
aus
machen.
Deinem System rauszuspülen, so Detox-mäßig?
Genau, das können wir gerne machen.
Review-Detox. Dann starte er gerne, Alex.
Dann lass mich dir doch mal erklären, warum Endor absoluter Trash ist. Nein, ich habe Endor endlich auch fertig geguckt.
Nice.
Yes, nice. Ist es tatsächlich. Was will ich groß daherreden? Ich muss ja gestehen, ich war lange, bin es immer noch, hin und her gerissen, geneigt. Ich fange direkt mal mit dem Ergebnis an, eigentlich 5 von 5 zu geben, weil ich war schon tatsächlich ein bisschen geblendet. Ja, also es war schon, hat mich schon echt richtig krass weggeflasht. Ging meiner besseren Hälfte genauso. Die war auch maximal enttäuscht, als dann die 12. Episode lief.
Damn.
Sagt dann zu mir, ich könnte, ist ja vorbei, ich könnte noch so ein bisschen weiter gucken. Ich dachte, ja, kann ich verstehen. Nee, also war überragend. Ich kann immer noch nicht fassen, dass das Star Wars-Universum ist, weil es fühlt sich halt einfach überhaupt gar nicht so an. Es ist komplett freies Radikal aus meiner Sicht, und das im besten Sinne, ne?
preisradikal.
Um die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, 4,5 Sterne habe ich gegeben und das nur, genau, weil ich gesagt habe, es gibt ein, zwei Mäkelpunkte, die kann man vielleicht auf den Tisch bringen und mit der Vorfreude auf Staffel 2, um das Ganze so im Kontext zu betrachten, habe ich nur 4,5
mit. Ich gehe, glaube ich, bei den 4,5 unterm Strich tatsächlich auch mit, weil ja, es gibt hier die ein oder anderen, weiß ich nicht, nicht unbedingt Längen, aber so, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht ein bisschen anders lösen oder sich ein bisschen mehr Zeit nehmen oder an anderer Stelle ein bisschen weniger Zeit nehmen. Mhm. Insgesamt, das sind aber minimal, also das ist wirklich, da bin ich wirklich sehr genau, ne? Weil ich war wirklich konstant bestens unterhalten, die Story war unglaublich spannend, unglaublich gut gespielt und was mich da gleich in der ersten Episode mega, mega überrascht hat und mir aufgefallen ist, ist auch unglaublich gut geschrieben gewesen einfach.
Schon, oder? Also das hatte ich
so
ja
unglaublich
schon
gut geschrieben
mitzubringen, ja, mit darzustellen das, in meiner Review letztens.
Konnte ich fast nicht fassen. Und ich, ja, manchmal verfällt es so ein bisschen in diese Monologe, aber wir wissen ja, ich bin ein Flanagan-Fan und diese Flanagan-Serien beispielsweise zeichnen sich da auch ein bisschen durchaus, dass teilweise lange Gespräche gibt, aber wenn die halt auf sehr, sehr hohem Niveau geschrieben sind und on point sind, ne, dann habe ich da kein Problem, im Gegenteil, dann feiere ich das sogar. Und wenn dann noch hochkarätige Schauspieler das geil rüberbringen, was hier alles ein gegeben ist, dann bin ich relativ glücklich. Und ich muss sagen, wenn diese großen, ich will jetzt nicht VFX-Shots vielleicht, aber es gibt immer mal hier so ein bisschen so Worldbuilding, Establishing-Shots und so weiter. Mhm. Da wurden aber auch keine Kosten und Mühen gescheut, ne? Also das sieht da durchaus echt brachial aus. Ich konnte es teilweise, also.
Aber sie sind wohl dosierter
total
eingebracht.
Steht
als
überhaupt nicht
bei
im Fokus.
Den Film oder den anderen Serien.
Ja, nicht überhaupt nicht wichtig.
Schmückendes Beiwerk, so gesehen.
Genau. Und es gibt ja dann, ich glaube, in der letzten Episode noch so eine relativ große Massenszene, nenne ich es mal. Mhm. Auch unglaublich aufwendig gewesen. Also das sah auch richtig, richtig dick aus.
Frage an dich, Gänsehaut, ja, nein?
Na, durchgängig, ja, auf jeden Fall. 100% Gänsehaut. Nee, der Punkt ist, ich hatte ja zum Beispiel auch beim Herrn der Ringe kritisiert, dass du ja bei so Serien hast ja öfter mal, dass dann der Zoom aufhört, ne? Und du weißt. Ja, bei Rings of Power, genau. Aber auch bei anderen Serien, gerade wenn es um Massenszenen geht, ne, du weißt, wenn die Kamera aufhört zu zoomen, wenn sie weiter zoomen würde, steht da keiner mehr. Ne? Und hier weiß ich, war es sicherlich natürlich auch irgendwie ein bisschen getrickst, ne? Also haben sie ein paar extra Leute, glaube ich, rein dann rotoskopiert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich diese Limitierung mitbekomme, sondern zwar halt durch Straßenabgrenzungen einfach oder Horizontende, ne? Es wirkte halt unlimitiert einfach. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie an die budgetären Grenzen, dass die mir aufgezeigt werden. Also ich, ja, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, man muss es gesehen haben. Es zeigt einfach, was Star Wars sein kann, dass es mehr sein kann. Das hast du ja, glaube ich, auch schon gesagt, als nur Märchen. Sehr unangenehm zu gucken teilweise auch, gerade mit diesem Faschismus, diese Themen, die leider immer wieder aufgegriffen werden, also die.
Das ist aber ein Schlüsselelement in der Realität. Das ist ein Schlüsselelement der ganzen Serie, was sich durchzieht, ne? Was du auch so im Detail gerade halt noch nie gesehen hast. In dem Star Wars-Kontext.
Und
mega.
Worüber ich ein bisschen überrascht war, muss ich gestehen, war mit dem Wissen, dass es die zweite Staffel gibt, dass es natürlich die letzte Staffel ist und dann mit Rogue One sich der Plot ein bisschen schließt.
Ja.
Wie viel, krass viel Handlung sie tatsächlich noch unaufgelöst lassen, also wie viele Handlungsstränge, ne, am Ende der ersten. Ich habe tatsächlich gedacht, dass sie ein bisschen mehr noch fertig erzählen und nicht so viel in der Schwebe lassen. Ich meine, ich wusste ja, es gibt eine zweite Staffel, alles gut, aber du hast ja, glaube ich, gemeint, die machen da episodenweise krasse Zeitsprünge und da bin ich gespannt, wie sie dann eben genau diesen Plot dann fertig erzählen oder diese ganzen Nebenhandlungen noch.
Genau, es hieß ja zweite Staffel, 12 Folgen, alle 3 Folgen ist dann mindestens ein Jahr vergangen. Also alle 3 Folgen gibt es einen einjährigen Zeitsprung. Genau, da bin ich auch gespannt, wie sie das denn aufziehen. Also
das
dafür
wird, glaube ich,
noch ein bisschen mehr Zeit, um den Schulterschluss zu Rogue One dann zu bringen. Aber ich höre raus, du bist begeistert, möchte ich sagen.
Ich bin absolut begeistert. Es war wirklich überragend. Ich brauche, und du meintest ja, dir wurde nahegelegt, guck bis zur dritten Episode, weil die besonders gut wäre, ne? So, und die ersten beiden sind so, Ich kann mitgehen, dass die dritte tatsächlich besonders gut ist, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die ersten zwei so waren, dass ich gesagt habe, komm, wir müssen es bis zur dritten durchhalten, dann wird's gut. Ich war ab der ersten Minute komplett all in gehuckt. Die dritte war dann nur so ein bisschen die Kirsche obendrauf. Genau wie die 10 und die 12 und weiß ich nicht, die 7, glaube ich, ist ja auch völlig egal, ne? Was, also ihr hört raus, die sind eigentlich alle mindestens sehr gut. Es gibt dann halt welche, die sind herausragend gut. Von daher, ja, 4,5, wenn ich es nüchtern betrachtet ranke, das Gefühl ist noch so ein bisschen Wolke 7,5. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten. 4,5 finde ich, bin ich komplett bei dir, gehe ich mit. Und hat mich absolut glücklich gemacht dieses Jahr.
Das ist doch mal richtig schön zu hören. Auch meine Bestätigung, dass ich dir im guten Gewissen nicht zu viel Honig ums Maul geschmiert habe.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht und das schließt sich ganz gut an deine Aussage von gerade eben an, wenn es darum geht, großer Cast, gut geschrieben, Fragezeichen, also was kriegt man dann da vor die Füße geballert, kommt das in einem Guss zusammen? Ich habe nachgeholt Amsterdam.
Ah, interesting.
Ein Film von David O. Russell, der am 3.11. in die Kinos kam und mittlerweile hier und da verfügbar ist. David O. Russell hat ja zum Beispiel hochkarätige, also große Filme gemacht wie American Hustle, Silver Linings, ja, oder damals, wer kann es noch dran erinnern, hat bei mir einen hohen Stellenwert, Three Kings von 1999. Und Amsterdam, und da mache ich jetzt ähnlich wie du gerade bei Endor nochmal, also einen Salto nach vorne, keine Ahnung. Wenn man sich mal die Scores anguckt, gerade bei Rotten Tomatoes, da liegt Amsterdam bei einem Kritikerscore von 33%.
Und das ist schon nicht mal mehr gerade so noch okay.
Das ist nicht gut, weil das hat mich dann schon gewundert, weil wer gerade auch vom Cast schon mitspielt, ne? Du hast irgendwie Robert De Niro, Christian Bale, Margot Robbie. Ja. Und wer da noch alles mit drin rumhüpft, das ist schon Wahnsinn. Und auch viele kleinere Gastauftritte. Es geht im Film, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, weil ich fand den Trailer auch ein bisschen diffus. Es geht im Film um Folgendes. Die Schicksale zweier Soldaten und einer Krankenschwester treffen im Ersten Weltkrieg aufeinander. Es entsteht eine innige Freundschaft, obwohl sich das Trio langfristig aus den Augen verliert. Im New York der 30er Jahre geraten alle drei wieder zusammen und geraten kurzerhand in einen Mordfall. Gemeinsam gehen sie der Sache auf die Spur und befinden sich schon bald in einer Verschwörung ungeahnten Ausmaßes. Das würde ich jetzt so mal als Synopsis stehen lassen. Und ich gehe direkt in die Kritik und sage, ich kann, glaube ich, den Score zu einem gewissen Maße nachvollziehen, denn der Film, lange nicht mehr so gehabt, hat ein unglaublich merkwürdiges Tempo und eine unglaubliche...
Hat er Überlänge erstmal gefragt?
Ja, zwei Stunden und 14 Minuten, glaube ich, roundabout. Und das wirklich Schwierige fand ich, die erste Stunde ist dermaßen unfokussiert und plätschert vor sich hin, dass ich lange Zeit nicht wusste, um was geht es denn jetzt eigentlich? Was wollt ihr mir denn erzählen? Und wenn ihr mir was erzählt, wo ich sehe, worauf ihr hinaus wollt, warum macht das denn auf diese langatmige, sperrige Art und Weise? Ja, und ich muss tatsächlich sagen, wir haben den hier zusammengeguckt und wir haben nach einer Stunde den Film abgebrochen, weil wir einfach hier im Rudel geschaut haben und uns dachten, das ist uns der Samstagabend jetzt nicht wert.
Quasi. Wir müssen irgendwas anderes gucken.
Wir müssen irgendwas anderes gucken, um einfach wirklich mit einem lachenden Auge irgendwie wieder rauszugehen. Keine Angst, ich kann das natürlich nicht so stehen lassen. Ich habe den Film natürlich irgendwann noch alleine weitergeschaut. Amsterdam, das Setting ist cool, der Cast, wie gesagt, beeindruckend, aber die Regie und das Editing, das wirkt zäh. Alles irgendwie mit der Handbremse abgedreht und auch die Story ist zudem jetzt nicht sonderlich atemberaubend, dass du sagst, nach einer Stunde nimmt das zwar alles Fahrt auf, aber der Payoff zum Schluss ist irgendwie nicht das, dass es mich jetzt noch umhaut oder mich da komplett abholt. Und auch die Chemie zwischen den Charakteren ist nur schwer nachvollziehbar. Es kommt kein richtiger Flow auf und wie gesagt, diese Tragweite von dieser Story, die dir eigentlich suggeriert wird, dass sie halt wirklich eigentlich global weltumspannend ist, so richtig greifbar wird es nicht für mich oder wurde es auch für mich nicht. Und Fazit ist dann auch schon relativ schnell abgehandelt für mich, also Amsterdam spielt halt wirklich permanent, finde ich, unter seinen Möglichkeiten, wie gesagt, immer gefühlt mit angezogener Handbremse und über diese gesamte Lauflänge von über 2 Stunden kommt das Ganze nicht so wirklich in Fahrt. Und es ist halt schade, weil immer wieder Potenzial durchscheint. Es gibt so eine Dialogszene auch mit Anya Taylor-Joy, die halt wirklich im Prinzip witzig ist. Aber um es wieder nochmal aufzugreifen, permanent irgendwie ist man am Flatline, weil es gibt keine so richtige Spitzen, dass ich dachte, ha, jetzt muss ich wirklich ein bisschen lachen. Und das fand ich jetzt wirklich schockierend oder wirklich sehr amüsant. Sondern es plätschert halt vor sich hin. Und wie gesagt, Kritikerscore bei Rotten Tomatoes 33%, 62% bei den Zuschauern. Also bei den Zuschauern kommt da wesentlich besser an.
Bisschen besser, ja. Aber auch 62 ist jetzt auch weit weg von...
Wir hatten auch Freunde, die waren im Kino und meinen so, ach, was haben wir gelacht? Was für ein absurder, komischer Film. Ich so, ja... dann ist es anscheinend wirklich Auslegungssache, mit welcher Erwartungshaltung man vielleicht auch reingeht. 6,1 bei IMDb, also auch nicht wirklich besser. Und boah, ich fand es schwierig, weil weder Fisch noch Fleisch. Und ich gebe Amsterdam leider nur 2,5 von 5 Sterne mit. Also entscheidet selbst, ob ihr da reingucken wollt und ob es letzten Endes was für euch ist. Eine Empfehlung kann ich nicht aussprechen. Leider. Sorry, David O'Russell.
Den Gedanken würde ich aufgreifen müssen.
Aufgreifen
für meine
müssen.
Nächste Review.
Na, dann schieß mal los.
Ich habe mein Pflichtprogramm absolviert und habe jetzt, wo es im Streaming verfügbar ist,
klingt ein bisschen gezwungen.
Black Adam geguckt.
Oh,
Dwayne Johnson.
Spoiler,
als Black
ich glaube,
Adam.
Letzter Stand 36% beim Critical Score Rotten Tomatoes.
Ich kann es dir genau sagen, es sind aktuell 39, aber Audience Score 89.
Das ist auch wieder eine krasse Schere, Alex.
Das ist eine Riesenschere. Und
wo bist du denn gelandet?
Bei IMDb ist bei 6,6 übrigens.
Da sind wir mit unseren beiden Filmen nicht so weit auseinander, was das Scoring angeht.
Das ist korrekt. So, und ich kann dir sagen, wo ich gelandet bin. 39% Kritikerscore ist viel, viel, viel zu hoch. Ich hab selten so einen schlechten Superheldenfilm gesehen. Und ich meine, ich folge ja The Rock auch auf Instagram und er hat ja unglaublich die Werbetrommel dafür gerührt, auch dass es halt so ein persönliches Herzensprojekt von ihm ist.
Yep.
Und
ging ja auch jahrelang schon.
Eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Also die Effekte sind streckenweise schwierig, ne? Reden wir wieder vom Greenscreen, ne? Wir hatten vorhin die Herr der Ringe-Serie, die sich da hat nichts zu Schulden kommen lassen. Aber worum geht's ganz kurz, ne? The Rock spielt Black Adam, bekommt von den Göttern vor etwa 5000 Jahren seine Kräfte, kann die aber nicht im Zaum halten, will Rache üben und zerstört da relativ viel Ägypten und wird deswegen von den Zauberern eingesperrt und wird in der Heutezeit zufällig wieder gefunden, auf der Suche nach eigentlich einer Krone der Unterwelt. Und dann schickt Amanda Waller, die ja so ein bisschen auch den Suicide Squad unter der Fittich hat, also das ist Extended Universe, nenne ich es jetzt mal, ne? Schickt die Justice Society los, um mit ihm zu verhandeln. Justice Society hier in dem Fall besteht aus Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher und ich glaube Cyclone. Und Dr. Fate ist cool, weil Pierce Brosnan, geil ihn zu sehen, passt auch, finde ich, irgendwie in die Rolle.
Nie gehört, ja, und, von den Charakteren.
Genau, ist auch okay, weil sie werden geschickt zum Verhandeln und das Erste, was sie machen, als sie sich das erste Mal treffen und sie wissen, oh, er ist übelst stark und er könnte alles zerstören und wir müssen aufpassen und wirklich Verhandlungsgeschick.
Lass mich raten,
aufs Maul hauen. So ein Beispiel. Nur so ein Beispiel, warum dieser Film so eine Frechheit ist. Und sie kommen und sagen, kneel or die. Und du denkst dir, was hast du gerade gesagt? Ist das denn ernst? Und so zieht sich das durch den ganzen Film. Und es ist halt wirklich ein Klischee nach dem anderen. Es gibt gibt eine unglaublich schlechte Mutter gefühlt, die so ein bisschen die Bezugsperson sein soll. Der Sohn und die Mutter und diese Handlung drumherum. Die ist da so eine Widerstandskämpferin und weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, die hatte sie nicht so viel, richtig viel Interesse, was mit ihrem Sohn passiert und dann auf einmal doch, weil es das Drehbuch das verlangt hat. Du kommst aber kaum zum Durchatmen, weil du von einer Actionsequenz in die nächsten kommst. Es gibt dann noch so einen konstruierten Plot-Twist, der zündet aber auch nur so sehr begrenzt später. Und dann gibt es dieses klassische, letzten 20, 30 Minuten gibt es nochmal auf einmal einen neuen Bösewicht zum großen Finale, der halt super stark ist und der kaputt gehauen werden muss.
Ah ja.
Ich will es jetzt auch gar nicht zu lang ziehen. Das Budget war da.
Haus raus, Alex.
Theoretisch, raus. Ne? Die Effekte sind zum Großteil sogar ganz, ganz okay. Der Plot ist quasi nicht vorhanden. Wenn das da in der Stadt spielt, dann ist es gefühlt immer die gleiche Set-Extension, nenne ich es jetzt mal. Also es ist immer der gleiche Platz, an dem da die Leute aufschlagen für die Demonstration im Land, für die große Kampfchoreo. Also dafür, dass das Budget angeblich da gewesen ist, wirkt es dann teilweise, wenn du mal ein bisschen genauer hinguckst, immer wieder klein. Und ich muss gestehen, ich saß die erste halbe Stunde da und hatte das Gefühl, bin ich jetzt zu streng gerade mit dem, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Muss ich es einfach schlucken, aber ich fühlte mich so ein bisschen an Green Lantern erinnert damals. Also, dass du wirklich da saß und dachtest, und der wird ja gerne mal ranzitiert als the worst of the worst, ja.
Ja, der habe ich bis heute nicht gesehen, aber ich folge einfach deinen Worten. Ich hänge an deinen Lippen, Alex.
Und ich bin maßlos enttäuscht und ich würde, wäre der Aftercredit nicht, auf den wir vermutlich gleich zu sprechen kommen.
Wir haben ihn ja zumindest schon mal so halb gespoilert.
Genau, der rettet den Film auf 1,5 Sterne.
Wow.
Ich kann es wirklich nicht ändern.
Unter zwei haben wir, glaube ich, länger nicht mehr gehabt. Ich glaube,
ich habe auch überlegt, ob ich ihn überhaupt mitbringe, weil ich will ja eigentlich nicht Hayden, ne? Irgendwie bashen und so. Mhm. Und ich bin ja hier der Superhelden-Guy von uns beiden.
Allerdings.
Und deswegen schmerzt es mich immer besonders, wenn es halt ein schlechter Vertreter ist.
Soll ich versuchen, unsere Ruckzuck-Review ist? Ich kann es einfach nicht so schön machen wie du, Alex, nochmal auf einer guten Note enden zu lassen.
Wenn du kannst, dann gerne.
Ich hatte jetzt in den letzten Folgen das oft so gemacht, ich hatte einen Film dabei und dann noch eine Serie. Und oft war es so, dass der Film als erstes kam, weil er hat mich nicht so überzeugt. Und dann war eine Serie dabei, die ich ganz gut fand. Und jetzt habe ich eine Serie mitgebracht. 9 Staffeln. 201 Folgen, Alex. Über 8 Jahre. Ich habe mitgebracht The Office.
The Office, ja. Okay.
Ich habe The Office.
Die amerikanische
geguckt,
Variante.
Die amerikanische Variante, genau. Es gab ja, für die, die es nicht wissen, es gab
Ricky Gervais
so
dreht sich irgendwo gerade beim Weintrinken in der Badewanne um.
Richtig, genau. Es gab ja mit Ricky Gervais mal quasi die Original-Office-Produktion. Yes. Die wurde direkt nach der zweiten Staffel oder so halb in der zweiten Staffel schon abgesetzt. Da gab es nicht viele Folgen. Wurde dann in Amerika aufgegriffen und ich habe jetzt, wo ich das mitgebracht habe, auch nochmal selbst gefragt, wir sind ja jetzt noch gerade im Jahr 2022, warum bringe ich das jetzt mit? Und habe auch nochmal kurz geguckt, 2005 begann The Office auf NBC. Mhm. 3 Jahre später erst, auf 2008, kam es zum ersten Mal auf Super RTL, Staffel 1 und 2.
Nice. Das ist lustig.
Und dann hat es nochmal 6 Jahre gebraucht, bis zur Staffel 3 auf Comedy Central 2014.
Gab also kein wirkliches Publikum in Deutschland?
Es gab kein Publikum, weil man muss im Hinterkopf behalten, 2013 war die Serie schon vorbei. Das heißt, es hat unglaublich lange gedauert.
Lief ja auch Parks and Recreation nicht zum Beispiel, ne? Diese NBC-Serie, ja, ich weiß es nicht.
Ja, Parks and Rec lief ja auch 1-2 Staffeln auf Comedy Central in Deutsch, aber sonst nie wieder. Und jetzt wirklich, die letzten Jahre kam The Office in seiner kompletten Länge auf Netflix heraus. Ich kann jetzt gerade eben meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich glaube, es ist alles synchronisiert. Ich habe es jetzt, wie wir alles eigentlich gucken, im O-Ton geguckt. Also auf jeden Fall auch
guter Mann.
Empfehlung.
Guter
genau.
Mann.
Kurz zum Cast, nur 2 Namen nenne ich kurz, weil das sind wirklich die größten Nummern, die halt mitspielen. Zum einen Steve Carell, der hier quasi diesen sympathisch-unsympathischen Chef spielt und John Krasinski, der es hier mit The Quiet Place, Jack Ryan mittlerweile einen Namen gemacht hat. Es geht um eine Firma und zwar die Papier-Großhandelsfirma Dunder Mifflin Inc. Die stimmt nämlich zu, die Mitarbeiter durch ein Kamerateam begleiten zu lassen und fortan wird in dieser Serie der Büroalltag samt Sticheleien, Albernheiten und allerlei Flachwitzen filmisch festgehalten. Also ja, es ist eine Sitcom, es ist aber keine Documentary, sondern es ist halt ähnlich wie Parks and Rec, was man vielleicht kennt, es ist eine Mockumentary. Und so eine der ersten Serien, die das halt so umgesetzt hat, das Prinzip.
Genau. Und war ja so ein bisschen so die Vorlage für sowas wie Stromberg auch, ne? Vielleicht kennt man das ja, ne?
1:1 halt auch davon halt nochmal für den deutschen Markt abgekupfert.
Genau, wobei Stromberg nochmal so ein bisschen eine Schippe draufgelegt hat.
Richtig, Cringe-Faktor. Also,
ja, ein bisschen sehr, sehr viel mehr Cringe, ja.
Und ich fand bei The Office, der Cringe hat mir auch ein bisschen den Einstieg schwer gemacht in Staffel 1, denn Staffel 1 von The Office ist ähnlich wie das UK-Vorbild. Das war so 2005, wie man es von vielen anderen Serien oder Projekten kennt, so ein schmuddeliger, digitaler Look, was auch den Look an sich angeht. Cringy Humor, viel Fremdscham. Ich dachte so, oh boy, ob ich das halt über 9 Staffeln durchhalte. Aber Staffel 2 wird es halt schlagartig schon besser und es nimmt halt immer mehr zu. High-Key-Beleuchtung, wesentlich qualitativ hochwertigerer Look. Aber dennoch ist es halt so eine Art Mockumentary, also hast viel so bewegte Kamera und Zooms. Du hast auch keine Lachkonserven, ne? Weil normalerweise schalte ich so bei Sitcoms, die im Studio gedreht werden, eigentlich relativ schnell ab, weil ich das nicht mag. Aber hier, ähnlich wie bei Parks and Rec, hast du auch oft Drehs on Location oder halt wirklich Außensets, die das Ganze halt auch ein bisschen wieder sehenswert machen und so ein bisschen erden. Und ab Staffel 2 gibt es auch immer mehr emotionale Verbindungen zu den Charakteren, durch Hintergrundgeschichten, durch Liebesgeschichten, persönliche Schicksale.
Und du kennst sie ja dann auch einfach, ne? Weil du hast halt schon eine gewisse Menge an Episoden gesehen, ne?
Genau, also wächst halt wirklich so zusammen und diese Serie, wenn du sagst, ich gucke jetzt mir jeden Abend eine Folge an, dann bist du halt ein halbes Jahr oder länger halt damit beschäftigt, ne? Und es wächst ja halt so an dein Herz, weil es ein bisschen zu deinem Alltag irgendwann wird. Und Staffel 2 bis 7 ist echt stark. Es gibt manche Staffeln, die schwanken so ein bisschen im Niveau, aber sonst alles gut. Aber ab Staffel 7, da verlässt dann Steve Carell die Serie und man muss wirklich sagen, das ist halt wirklich ein Punkt, da habe ich mich schon ein bisschen drauf vorbereitet gedanklich. Man merkt aber, dass es wirklich der Serie nicht unbedingt gut tut, denn es gab bis dahin immer mal wieder diverse erzählerische Versuche, wie man vielleicht die Serie so ein bisschen ausbauen kann, was man mit dem Cast machen kann. Und mit dem Abgang von Steve Carell wird der Lead auch so ein bisschen auf den Cast verteilt. Ed Helms wird so ein bisschen eine Ersatzrolle zugeschoben, kann er aber nie füllen, also auch vom Skript her nicht. Ist selbst Ed Helms ist später auch in der Staffel längere Zeit abwesend, wahrscheinlich wegen irgendeinem Hangover-Teil, den er dann mal drehen musste oder so. Und in Staffel 8 und 9 merkst du einfach, puh, da wird ausprobiert, da schwankt das Niveau extrem. Und da merkt man halt ganz deutlich, also Staffel 7 mit dem Abgang von Steve Carell hätte man vielleicht den Sack zumachen können. Und was ich auch ein bisschen schade fand, das Serienfinale, wirklich die allerletzte Folge von The Office, ist wie so eine Art kleines einstündiges Special. Da werden viele Handlungsfäden einfach zwanghaft beendet und irgendwann habe ich so abgeschaltet in dieser Folge, okay, ich dachte, ich lasse es einfach passieren. Viele verschiedene Handlungsorte, alles wird zugemacht, alles wird schnell abgeschlossen und ich dachte, gut, give it to me, aber so richtig emotional wird es gerade nicht, weil ihr gerade wirklich halt straight da durchgeht und alles versucht jetzt noch zuzumachen.
Ich denke gerade an die letzte Episode von Parks and Recreation, wo es ja wirklich echt aus meiner Sicht exzellent gelungen ist.
Aber Parks and Rec war ja auch ein bisschen schwierig, weil da die letzte Staffel ja quasi von der Zeitlinie nochmal komplett losgelöst war. Das fand ich auch ein bisschen weird.
Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich, wirkten da die Fäden dann so ein bisschen organisch zusammengeführt. Wahrscheinlich, weil sie eben gefühlt auch sich die ganze Staffel,
weil sie da drauf zugearbeitet haben.
Genau,
bei The Office 22 Folgen, auch in Staffel 9 und dann so bam, 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 bam zum Schluss. Also kommt dann alles zusammen, so in den letzten 1 bis 3 Folgen. Und also insgesamt...
Ratest du jetzt die gesamte Serie?
Ich rate hier die gesamte Serie unter den Tisch, Alex.
Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich, hier. Also nicht eine neue Staffelserie.
Ja, das nicht, aber letztens hatte ich Primal, zumindest 2 Staffeln gleichzeitig gewertet. Aber 9 ist natürlich fett.
Ein anderes Biest hier.
Anderes Biest, richtig. The Office ist über weite Strecken eine sehr gut funktionierende Sitcom, die oft, also wirklich sehr oft, wirklich herzlich zum Lachen einlädt. Aber getragen wird das Ganze vornehmlich durch den Cast, dessen Charaktere wirklich eine sympathische Chemie entwickeln, anders als Amsterdam zum Beispiel gerade. Aber wie gesagt, mit dem Abgang von Steve Carell verliert die Serie ein Stück weit auch ihre Identität, die sich halt über 5, 6 Jahre aufgebaut hat. Und das schadet der Serie gerade zum Schluss auch auf den letzten 2 Staffeln so ein bisschen. Und das merkt man, glaube ich, so ein bisschen auch in den Ratings. 81% bei Rotten Tomatoes beim Kritikerscore, 89% bei den Zuschauern, also ein kleines Stück
schon gut in Summe.
IMDb ist sogar noch ein bisschen optimistischer, insgesamt 9,0 hat
die Office. Kultstatus ist das dann.
Also das ist schon...
Ist es ja, hat es ja auch.
Richtig, richtig, richtig weit oben. Ich würde sagen, halt wegen den letzten 2 Staffeln im Gesamtkontext würde ich jetzt nicht die volle Punktzahl mitgeben, gebe aber ähnlich wie bei Andor, locker easy 4,5 von 5 Sternen mit. Also Alex,
nicht überrascht.
Was du mal 200 Folgen irgendwie noch weggucken willst, wenn du irgendwann mal Supernatural durch hast, Alex, dann feel free.
Danke, danke vielmals, ja. Läuft. Was läuft denn noch? In den Kinos vielleicht, nein, aber vermutlich eher primär in den Streamern, ne? Wenn wir uns jetzt so ein bisschen dem Jahresende widmen. Ich weiß, dass bei Netflix mega abgeht nochmal. Also erzähl mal, machen wir der Reihe nach.
Du hast wunderschön übers Glatteis geführt und uns in die Releases geführt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Wir gucken ja ein bisschen länger in die Zukunft, denn wir müssen vielleicht zum Abschluss nochmal genau erläutern, wenn wir denn jetzt eigentlich zurückkommen. Und wir gucken mal jetzt so ein bisschen hier über den Jahreswechsel und machen uns hier ein bisschen gemütlich, ne, vorm Kamin. Und zwar einen Film, vielleicht kannst du mir kurz helfen, wie er vielleicht auf Englisch heißen könnte, Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Und wir haben drüber gesprochen, Alex.
Das ist richtig.
Soll ich dir verraten?
Ja, sag mal nochmal.
War quasi eine rhetorische Frage.
Ja.
The Pale Blue Eye.
Ach ja, stimmt, genau.
Da hat man,
ist das nicht auch eine Netflix-Produktion?
Netflix-Produktion, hier die Pflichtrunde im Kino und kommt dann später halt auf Netflix.
Die Qualifikation
raus.
Für die Oscars.
Richtig, genau. Film mit Christian Bale, wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, The Pale Blue Eye, dann irgendwann, wenn er auf Netflix rauskommt.
Der denkwürdige Fall des Mr. Poe.
Auch interessant, oh Mann, oder?
Ey, ist unglaublich, ja, unglaublich.
Ab 21.12. da ist auch nochmal Alex on Fire wahrscheinlich, weil da kommt eben John Krasinski mit Tom Clancy's Jack Ryan Staffel 3 auf Amazon Prime
raus. All in.
Dann nimm dir nichts vor, Viel Spaß dabei, Alex.
Ein Tag später. Leichter gesagt als getan, aber ja, es wird sicherlich ein paar Tage später werden, wenn ihr die Feiertagspflichtrunden absolviert sind, dann kann ich vielleicht irgendwie mal was gucken.
Es wird nicht besser, Alex. Ein Tag später, da warst du ja auch involviert, da kommt Alice in Borderland heraus. Da warst du ja bei der Staffel 1 dabei.
Ja, da war ich dabei und die ist auch über weite, weite Strecken gut und war auf jeden Fall auch mindestens mal gut genug, dass ich das leider gucken muss, diese zweite Staffel.
Okay, dann Alex, noch einen Tag später, am 23.12. kommt Glass Onion, Knives Out Mystery, ebenso auf Netflix, auf die Plattform.
Das ist unglaublich. Da ist eher die Frage, wie oft schaffe ich es quasi, bis ich wieder arbeiten muss, diesen Film zu schauen. Also da geht es nicht darum, dass ich ihn schaue, sondern wie oft.
Nice.
Weil niemals kann der schlecht sein. Niemals. Unmöglich.
Am gleichen Tag... da hat man auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ist vielleicht nicht auf dem ganz gleichen Niveau, kommt Strange World auf Disney Plus raus.
Ja,
neuer Pixar-Animationsfilm. Ist es Pixar, ist es Disney?
Ist es Disney, glaube ich. Ja,
okay. Also es ist auf jeden Fall ein Animationsfilm. Er hat so ein bisschen so ein Backlash bekommen, da wurde so ein bisschen gehatet mit Review-Bombing.
Genau, ist auch kommerziell, glaube ich, gefloppt, aber nichtsdestotrotz, ich persönlich bin der Meinung, ja, Disney Plus vielleicht die bessere Plattform und ich würde ihn gerne sehen, tatsächlich, weil ich fand den Trailer prinzipiell kurzweilig, unterhaltsam und vielleicht nicht Day One, aber würde ich gucken wollen, ja.
Ja, okay. Und am 25.12., also dann, wenn es die Geschenke schon gegeben hat, kommt The Witcher Blood Origin, also die Prequel-Serie, auch auf Netflix heraus, Alex. Auch was für dich, auch was für die Watchlist.
The Witcher ist in meiner Prio relativ weit runtergerutscht, muss ich gestehen.
Ist auch das ein wenn Thema, das dann, wo wir heute nochmal drüber reden vielleicht?
Mit Sicherheit, ja. Nice. Auch wenn es eine Origin-Story ist, ja, ich bin skeptisch. 4 Episoden sind es, glaube ich. Mal gucken.
Am 28.12., kurz vorm Jahreswechsel, kommt was auf Disney Plus heraus. Das hat der Alex schon gesehen und uns quasi in der letzten Episode und auch in der letzten Woche auf den sozialen Medien quasi schon mal empfohlen oder auch nicht. Guckt bitte gerne nochmal nach. Da kommt Barbarian heraus auf Disney Plus.
Für die Horrorliebhaber vielleicht.
Für die Horrorliebhaber muss man noch ergänzen, stimmt, genau. So, und am 30.12., wer hätte es gedacht, wir sind immer bei Netflix, White Noise, Weißes Rauschen, unter anderem mit Adam Driver, den wir heute auch nochmal in der Sendung haben. Da wusste man nicht so richtig, ne, ob der zünden wird, hatte seine Pflichtrunde schon im Kino, jetzt auf Netflix. Deine Meinung nochmal kurz?
Wird eingeschoben auf jeden Fall, einfach weil ich wissen will, was zum Geier es ist.
Schon, oder?
Vom Genre so einfach, ne? Also.
Wer lieber auf Serien steht, letzte Staffel Brooklyn Nine-Nine, Staffel 8.
Das Finale.
An dem gleichen Tag auch auf Netflix zur Verfügung.
Auch lange überfällig gewesen, die 8. Staffel auf
Netflix. Oder ist schon eine Weile her jetzt, im Sommer oder so mindestens. Ja. Früher kam es international quasi schon raus. 1.1. für alle Frühaufsteher, die sich vom Kader erholen wollen, Kaleidoskop. Da hatten wir über den Teaser-Trailer, glaube ich, gesprochen.
Darüber gesprochen, einfach weil es ja ein interessantes, weil es als Projekt interessant ist und ich gespannt bin, ob es halt funktionieren wird. Und ich werde es mir, glaube ich, auf jeden Fall auch anschauen. Vielleicht ist nicht sofort irgendwie im Backlog einsortieren, aber mich würde es natürlich schon interessieren.
Also eine Serie, wo Netflix behauptet, ihr könnt die Serien in einer freien Wahl, also Reihenfolge eurer Wahl halt
jeder
anschauen.
Kriegt auch irgendwie eine andere Playlist sozusagen, ne?
Irgendwie sowas. Ich muss aber zugeben, jetzt kam ja vor kurzem noch der Trailer. Und der war nicht gut gemacht, fand ich.
Nee.
Der war echt nicht gut gemacht.
Normalerweise sind die Netflix-Trailer immer solide, auch wenn die Serie vielleicht dann nicht gut ist, aber ja.
Ja. Am 5.1. kommt dann noch was raus, das ist laut Kritikern schon mal über viele Zweifel haben, und zwar The Banshees of Inisherin mit Colin Farrell und Brendan Gleeson, die wieder nach Prügel sehen und sterben zusammenfinden. Ein Film von Martin McDonagh.
Ja, also auch der Regisseur von Prügel sehen und sterben, und von daher... den fand ich nämlich sehr, 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 sehr gut. Und deswegen habe ich auch hier vielleicht zu hohe Erwartungen. Ich bin gespannt.
Also kriegt ja schon mal ordentlich hier Kritiker-Empfehlungen mitgeschoben. 5.1. lief jetzt international schon. Ärgert mich ein bisschen, dass es jetzt quasi ein Film für 2023 ist, was den deutschen Markt angeht. Aber mal gucken, vielleicht rutscht er ja noch irgendwie in unsere, weiß ich nicht, Pufferzone von den besten Filmen 2022.
Kann man bestimmt drüber reden.
5.1. gleicher Tag, neuer Film von Guy Ritchies, Operation Fortune. Unter anderem mit, ich habe seinen Namen gerade vergessen, also Jason Statham ist auf jeden Fall dabei, ja. Aubrey Plaza, Cary Elwes und, hilf mir schnell auf die Sprünge, Lucky Number 11. Na, komm.
Ach, Josh Hartnett.
Josh Hartnett, genau, richtig. Ja, auch mal wieder zu sehen.
Ja, taucht es immer mal wieder hier und da auf, aber nicht so präsent, wie er, glaube ich, vor gefühlt 15, 20 Jahren war.
Also war er hier bei Cash Struck, ne? Guy Ritchie war ja auch schon zu sehen, aber auch nur so eine kleine Rolle hier. Hier vielleicht ein bisschen eine größere jetzt. Bin gespannt. Und 19.1., also wir machen jetzt einen großen Sprung, aber halt ein großes Projekt, was hier noch auf der Liste steht, Babylon. Deutsche Untertitel: Rausch der Ekstase.
Okay, danke dafür.
Bitte gerne. Neuester Film von Damien Chazelle. Und auch hier tanzt die Margot Robbie wieder wortwörtlich über die Bildfläche.
Ja, wird groß, ist Pflichtprogramm.
Denke auch, denke auch. Damien Chazelle kann man nicht viel falsch machen. Und die Trailer, die bis jetzt kamen, vom Ausmaß, was man da wahrscheinlich zu sehen bekommt, ein Hauch von Epic, der damit schwingt.
Yes.
So viel zu den Releases.
Genau, und wir können aber so ein bisschen im Spirit der Releases bleiben, wenn wir zu den News wechseln. Wir gucken nur ein bisschen weiter, weiter hinten, den Tellerrand hinweg quasi, weiter in die Zukunft. Und da fangen wir an mit Amazon Prime hat offiziell eine God of War Serie geordert.
Dang.
Da kam jetzt der zweite Teil raus für die PlayStation.
Der zweite Teil?
God of War Ragnarok kam für die PlayStation, ja. Und ich kann dir sagen, ich habe den Spaß platiniert und das ist also besser als die 1. Ich bin absolut geflasht gewesen, absolutes Meisterwerk. Und das Gute ist, Creative Director für den zweiten und Director vom ersten Teil war Corey Barlock. Und der ist hier also ein bisschen wie der Neil Druckmann bei The Last of Us mit involviert. Von daher habe ich hier ein ganz okayes Gefühl bisher.
Mhm.
Schauen wir mal. Interessant ist, Amazon reißt hier so ganz scheinbar so die ein oder andere Spielelizenz auch unter den Nagel. Kommen wir A, gleich nochmal zu. Und B, haben die noch Fallout in der Pipe. Da gab es ja schon Behind the Scenes.
Ja, zwei Fragen. God of War hat aber mehr als zwei Spiele. Oder bringe ich gerade was durcheinander?
Nein, ja, völlig, Entschuldigung, der Vollständigkeit halber. Ja, ich rede von den zwei Spielen, wo es so ein bisschen einen Soft-Reboot gab in der nordischen Mythologie. Mhm. Und nur die habe ich hier erwähnt, weil wohl schon klar ist, dass die Serienadaption in der nordischen Mythologie sich auch ansiedeln wird und nicht in der griechischen Mythologie wie die, ich glaube, 5 Spiele zuvor.
Okay. Und zweite Frage, finde ich ganz interessant. Mhm. The Last of Us ist ja ein PlayStation Exclusive, also kommt über Sony und geht zu HBO. Und God of War ist doch ähnlich, geht jetzt aber zu Prime, lizenztechnisch.
Auch korrekt.
Aha, okay.
Sony scheint da nicht wählerisch, je nachdem, wer halt mit den größeren Geldsäcken angefahren kommt, weiß ich nicht. Ja. Aber ich bin gespannt. Klingt erstmal vielversprechend.
Könnte was werden.
Wo sicher sein können, also mehr als vielversprechend, ist der gute Hayao Miyazaki.
Gesundheit.
Ist ja eigentlich offiziell in Rente gegangen. Also hat quasi das vorgemacht, was der Emmerich jetzt versucht und hat sich gedacht, weißt du was, das ist alles Mist, ich komme nochmal zurück und ich mach's selber. Er haut nochmal einen Film raus. How Do You Live ist der Arbeitstitel aktuell, basiert lose auf einem Buch von 1937 und offiziell Synopsis ist Coming of Age von Studio Ghibli. Und ich sage, sag mir wann und wo. Weil klingt gut aus meiner Sicht. 14. Juli ist es in Japan im Kino.
Ja.
Deutschen Starttermin, nochmal einen deutschen Titel, irgendwie gibt es noch keine weiteren Infos. Kam jetzt auch recht kurzfristig die Info überhaupt über Social Media von Ghibli.
Ja.
Mit einem Plakat, gibt noch nicht mal einen Trailer.
Um alle nochmal abzuholen, der letzte Film, den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, Wie der Wind sich hebt,
oder
deutsche
Titel
von 2013, schon ewig
auch
lange her.
Richtig, richtig guter Film.
Aber von Miyazaki, Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke. Ja, und dann vorher noch Mein Nachbar Totoro, Schloss im Himmel. Yes. Dios mio, also hat hier wirklich die größten Studio Ghibli-Filme.
Die größten Bretter eigentlich in der Anime-Geschichte gehen halt zu 80% auf seine Kappe, würde ich mal sagen.
Ja, wow, wow. Ja. Und er kommt jetzt nochmal zurück und will hier doch nochmal was aufs Parkett schmeißen. Auch da bin ich gespannt und wäre jetzt für mich auch nochmal ein Kicker, nochmal seine letzten Filme wirklich endlich mal nachzuholen. Tut mir ein
bisschen leid. Wie der Wind sich hebt, wirklich richtig dolle gut.
Okay, notiert, Alex, notiert. So, über den Tellerrand geschaut, wo geht's vielleicht nicht so gut weiter? Wieder so eine Nachricht, wo wir, glaube ich, schon öfter drüber gesprochen haben und es wird
Warner Discovery
nicht nachvollziehbarer.
Es ist wie so ein, ich habe wirklich das Gefühl, ne, wenn Warner Discovery Mensch geworden wäre, so ein, lass uns mal mit hinterhergehen, lass mal mit der Kamera draufhalten, gleich macht er wieder was Dummes. Ne, so wie bei der Simpsons-Episode, oder? War das auch ein bisschen.
Ja, so ein bisschen wie die Home-Videos, ne? America's Funniest Home-Videos.
Unglaublich, ja. Also, jetzt wurde bekannt gegeben, die ziehen etliche Formate von den eigenen Plattformen.
Also erneut,
ja. Und prominentestes Beispiel jetzt zuletzt Westworld, ganz frisch abgesetzt, haben wir drüber gesprochen.
What the fuck, Alex?
Und jetzt wird's rausgezogen. Angeblich hat das ja irgendwelche steuerrechtlichen Gründe. weil die das ja irgendwie...
Mutmaßung.
Mutmaßt man, ja. Der Punkt ist, dass einige Formate betroffen sind. Die Westworld hat ja zum Beispiel eine Blu-ray-DVD-Auswertung erhalten, 4K, wie auch immer, ne? Aber einige Formate sind betroffen, die das nicht erhalten haben. Und wenn die von dieser Plattform verschwinden, dann hast du halt keine Chance mehr, die zu konsumieren, weil es gibt keine physikalische Möglichkeit, in den Laden zu gehen, es zu kaufen. Also sie sind einfach quasi lost forever. Und wenn du selber kreativ bist, ja, und da auch Energie reingebuddert hast und so weiter, dass das dann quasi das, was du geschaffen hast, es keine Möglichkeit gibt, irgendwie, dass Leute konsumieren. Ich glaube, das bricht ein bisschen das Herz, oder?
Ja, das ist hart. Ja. Wenn du einfach keine Plattform hast, um deine Kunst letzten Endes, die ja schon fertig ist,
genau das.
Durchproduziert ist, einfach niemanden mehr zeigen kannst.
Und wieder trifft es so primär so den Animationsbereich, wie auch zum Beispiel damals der Rotstift bei Netflix, ne? Das ist irgendwie da, gehen sie immer zuerst hin, und das werde ich nie verstehen, um ehrlich zu sein. Und ist jetzt wieder erneut halt, wo ich sage, wow, Discovery, was tut ihr denn eigentlich so, ne? Also die, so nach dem Motto, naja, was soll mit schlechter Presse bei uns schon noch passieren? Da können wir jetzt auch quasi, ne?
Einfach weitermachen, einfach weiter.
Die Axt schwingen,
genau, ja. Richtig, genau. Eieieiei. Ne, lass uns doch vielleicht mal weiter gucken. Vielleicht gibt es bei den Neuigkeiten ja noch Sachen, die wir vielleicht auch
was
noch.
Was Persönlicheres, genau. Lass uns doch mal über Patty Jenkins reden.
Patty Jenkins, ey, wir haben immer wieder gemutmaßt, weil es ja hieß, quasi ohne ihren Namen zu erwähnen, ja, sie war ja verbandelt mit Rogue Squadron, also einem neuen Star Wars-Film. Schon vor Ewigkeiten kam da so ein kleiner Teaser, ne, so ein Kick-Off-Teaser, dass sie das macht. Nichts gehört. Dann hieß irgendwie bei Disney, ist es on Ice? Wonder Woman 3 arbeitete sie ein. Eigentlich arbeitete sie eigentlich auch dran.
Genau,
auch
haben wir ja aber in der letzten Folge, glaube ich, ja erklärt, wird es nicht geben, weil unter neuer Führung von...
Nicht in der jetzigen Form zumindest, ja, wie es jetzt vielleicht entwickelt worden war oder so.
Nicht unter Patty Jenkins, lass mich so formulieren. Das hat sie jetzt, glaube ich, offiziell auch bekannt gegeben.
Ja, aber nicht so
mehr
wirklich,
oder minder,
nicht so
aber
ganz,
nicht so wirklich,
oder?
Ja.
Also, weil ich bin aus ihrer Twitter-Nachricht bin ich nicht so richtig schlau geworden.
Ich würde sagen, sie ist raus bei Wonder Woman, beziehungsweise es wird so in der Form nicht stattfinden. Aber sie hat ja erklärt, dass stattdessen weiter an Star Wars gearbeitet wird aktiv, wobei auch da immer noch nicht klar ist, ob das aus der Pre-Production-Phase jemals in Produktion gehen wird. Das hat sie ja auch transparent gemacht, ne?
Ja, ich hatte aber so ein bisschen bei beiden verstanden, sie ist bei beiden offiziell nicht quasi aus dem Amt, sage ich mal, enthoben worden.
Nee, das nicht, aber wenn Wonder Woman 3 nicht stattfindet, dann kann sie ja gerne im Amt bleiben des Films, der nicht gemacht wird, als Regisseur, der den Film nicht gemacht hat. Ne? Also wir werden sehen. Und wir kommen ja jetzt gleich nochmal dazu zu weiteren Themen um Warner Discovery, DC-Films, denn der Henry Cavill ist erneut auf Social Media gegangen. Ja, er ist erneut auf Social Media gegangen, nachdem er uns ja im Oktober angekündigt hat, nachdem Black Adam After Credit, jetzt kommen wir nochmal zu den Spoilern, ihn zeigt als Superman, dass er zurückkehren wird als Superman für einen neuen Man of Steel. Und jetzt hat er uns erklärt, er hat ein Meeting mit James Gunn und dem Saffron und es wird kein Man of Steel 2 mit Henry Cavill geben. Es wird weiter Superman geben. Er hat ja nur Witcher hingeschmissen, aus was für Gründen auch immer. Aber sicherlich primär, um halt auch ein bisschen Zeit zu haben für Man of Steel 2. Und jetzt findet es nicht, also er ist jetzt quasi ohne Job, sag ich mal. So ein bisschen, genau. Der James Gunn ist aber relativ transparent auf sozialen Medien, hat erklärt, ja, sie haben geguckt, ob es irgendwie vielleicht eine Möglichkeit gibt, ihn trotzdem irgendwie unterzubringen irgendwann. Wahrscheinlich dann in einer anderen Rolle.
Ja.
Denn der Gunn schreibt gerade selber an einem Drehbuch für einen neuen Superman-Film. Es soll keine Origin-Story sein. Trotzdem suchen sie einen jungen Superman. Also wir brauchen einen neuen Darsteller. Ich hoffe, es wird irgendein unverbrauchtes Gesicht, das man noch nicht kennt. Und sie werden uns da Anfang des Jahres mehr erzählen, zu was sie filmemäßig geplant haben. Und jetzt kam im Nachklapp ganz frisch die Info rein, dass, er ist ja ein kleiner Nerd, der Henry Cavill, dass er an einer Warhammer-Serie für Amazon Prime arbeiten wird. Da sind wir wieder bei Amazon Prime. Und ich bin da komplett raus aus diesem Universum. Aber das ist ja ein riesen Milliardenkomplex. Das produziert ja, das sind ja diese Miniaturen. Und da gibt's Bücher-Adaptionen. Es gibt Dutzende Spiele mittlerweile. Da kommen mehrere pro Jahr raus. Also da gibt's ein riesen Fandom und auch scheinbar ein Haufen Budget und Leute, die du damit mega abholen würdest. Und er hat immer wieder gesagt, dass das ein Herzensprojekt für ihn ist. Und dann habe ich trotzdem so ein bisschen Witcher-Vibes, weil das war ja auch ein Herzensprojekt.
Genau, ja.
Er wird aber hier auch ausführender Produzent sein. Also nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent. Und dann hat er Skin in the Game. Dann kann er nicht einfach sagen, naja, ich bin in der zweiten Staffel raus, ich mache weiter euch den Produzenten, aber nicht mehr den Darsteller.
Aber er hat schon das offizielle Go auch bekommen, ne? Das hat er sich nicht selbst ausgedacht, dass er da jetzt eine Warhammer-Serie als
Produzent mal die Daumen, er hat ja gesagt, zu diesem, er hat ja auch, glaube ich, die Announcement für Superman war ja auch offiziell abgestimmt mit Warner. Das hat er ja, glaube ich, explizit so erwähnt, dass das Studio ihm gesagt hat, mach das. Und dann hat die neue Führung halt die Rolle rückwärts gemacht.
Also Henry Cavill sagt, er geht von Witcher, macht Superman, schwierig. Jetzt heißt, er macht keinen Superman, er ist da raus, jetzt hat er quasi keinen Witcher, keinen Superman, sagt jetzt aber auch direkt stattdessen, er arbeitet an einer Warhammer-Serie. Also,
ich lass mich abschließen mit, er war doof, glaube ich, in der aktuellen Situation, mit dem Track Record, den Warner Discovery an den Tag legt, Warner Discovery zu vertrauen. Und jetzt stehen wir da und haben im Prinzip zwei ruinierte Franchises durch so ein bisschen seine Naivität, sag ich mal.
Naja, vor allem, wenn du halt Erwartungen oder Bedürfnisse wächst vielleicht, wo es danach halt direkt heißt, nee, kommt doch nicht. Also Abstimmungsproblem, ja, vielleicht ist er da ein bisschen auch halt den Aussagen auf den Leim gegangen, aber jetzt wissen wir es halt. Bei The Witcher ist er raus, Superman wird nicht kommen.
So ist es. Aber wir haben Teaser für Projekte, die auf jeden Fall kommen. Mitgebracht in unserer Trailer-Sektion. Alex. Genau. Nice. Und lass mich kurz machen. Wir haben einen ganz kurzen ersten Teaser bekommen für Scream 6. Den habe ich hier mitgebracht.
Scream 5, wie lange ist das her, Alex?
Zwei Jahre.
Ein Jahr. Nee, ein Jahr, oder?
Ja.
Der kam 21, ne,
glaube ich. Genau. Deshalb und ich habe den ja sogar mitgebracht und habe dir erklärt, dass ich den ziemlich, ziemlich geil fand. Mm. Weil der das gut hinbekommen hat mit diesem. Wir referenzieren die Filme von früher und verbauen das ordentlich. Und das geht hier weiter, denn die Jenna Ortega und die Melissa Barrera sind wieder mit dabei. Die waren die Leads auch schon in der 5. Ja. Und Samara Weaving ist auch mit dabei. Und you heard it here first. Die ist auf jeden Fall der Killer.
Okay.
Das ist meine Theorie auf jeden Fall. Und was ich spannend finde, ich bin gespannt, ob die Jenna Ortega jetzt stärker zieht als noch beim ersten Teil, weil ja Wednesday so unglaublich steil gegangen ist bei Netflix. Das zweite erfolgreichste Serie ever. Und es dauert nicht mal mehr lange, bis der kommt. 9. März ist ja im deutschen Kino. Es ist krass vom Pacing, ne? Also wie schnell die Dinger jetzt rausgehauen haben.
Bin mal gespannt, ob die 7 dann noch ein bisschen schneller kommt, je nachdem, was es eigentlich.
Ich bin erstmal gespannt, ob die 6 es hinkriegt, da irgendwie sinnvoll weiterzuerzählen und dieses aus meiner Sicht gute Niveau von der 5 zu halten. Hm. Auch vom Drehbuch her. Wichtig aus dem Teaser mitzunehmen ist, es spielt jetzt in New York und das war die Hauptaussage des Teasers. Wir sind jetzt in New York vom Plot. Zu Halloween. Ich bin gespannt, scheinbar, ne? Viele Kostüme.
Mm. Alex, ich gebe dir gerne oder lasse dir gerne wieder den Vortritt, was Scream angeht, weil da bin ich komplett raus, wo ich vielleicht mich ewig oder eher interessieren würde. Obwohl es eigentlich nicht mein Thema ist, ist Barbie. Und auch da haben wir endlich einen Teaser gekriegt. Und auch da spielt wieder die Margot Robbie mit. An ihrer Seite noch Ryan Gosling. Und ich war ein bisschen gespannt, was uns jetzt ein Barbie-Teaser bringen kann.
Yes.
Aber wenn ein Film über diese Kultpuppe Barbie eine absolute 2001 Weltraum-Odyssey-Referenz ist, dann da muss ich schon ein bisschen meinen Hut ziehen und sagen, ja, das ist witzig gemacht und ich bin gespannt,
ich muss aber gestehen,
was da kommt.
Also ja, dieser Kniefall mit Zarathustra und so, ne, mega. Aber ich hinterfrage so ein bisschen, wer ist denn dann die Zielgruppe? Weißt du, was ich meine? Wer kann diesen Deep Cut verstehen? Weißt du, für wen ist der Film?
Ich weiß es auch nicht so ganz.
Vielleicht, ansonsten, ich habe natürlich auch gelacht, ne, keine Frage. Und am Ende hast du ja nur kurz 5 Shots in 5 Sekunden, die dir ein bisschen was vom echten Film zeigen. Das sah abgefahren aus. Scheinbar wird viel gesungen und gemusicalt. Ich bräuchte jetzt noch ein bisschen mehr. Es war lustig, ich habe gelacht auf jeden Fall. Aber jetzt brauche ich noch mal einen richtigen Trailer, bitte. Danke.
Aber ich glaube, 2001 ist ja schon sehr, sehr ikonisch. Also ich glaube, man versteht
keine
das
Frage,
schon.
Keine Frage, aber nicht vielleicht für, weiß ich nicht.
Es ist ein Teaser-Trailer. Wäre es jetzt ein Trailer gewesen?
20.
Ja, genau. Ich bin auch mal gespannt auf den Trailer. Ich glaube, der wird dann komplett in eine andere Richtung gehen.
Hast das glaube ich nämlich auch. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. 20. Juli wird die Nummer in Deutschland ins Kino kommen.
Ich bin, wie immer, gespannt.
Genau.
So, dann kommen wir von dem Knallbunden zu ein bisschen was Ernsteren, möchte ich sagen.
Ja. Ja.
Man könnte es fast sagen, wir haben noch zwei richtige Tierjoker mitgebracht. Und zwar hatten wir ebenfalls nach dem Teaser von The Whale jetzt diese Woche auch einen richtigen vollwertigen Trailer zu The Whale. bekommen. Mit Brendan Fraser in der Hauptrolle, der ja hier auch schon ordentlich von den Filmfestivals Applaus mitbekommen hat.
Das bescheinigen uns auch jetzt erneut die Tafeln im Trailer.
Das ist Performance of a Lifetime auf jeden Fall. Und wir müssen gespannt sein, was letzten Endes hinten für uns rauskommt. Denn Rotten Tomatoes sagt bis jetzt 68% Critical Score. Das ist so solide höchstens.
Schauen wir mal. Ich bin prinzipiell Team Darren Aronofsky. Werden wir ihn auf jeden Fall auch angucken. 27. April ist Kinostart und ich werde mir auf jeden Fall ein eigenes Bild machen müssen. Der Trailer hat mir jetzt auch nur so semi weitergeholfen.
Ich glaube, Tearjerker ist schon eine ganz gute Beschreibung, denn auch die letzte Szene, das war so,
ja.
Da könnte man schon ein bisschen so dieses Oscar-Bait wieder so unterstellen. Mhm, von daher, ich halte erstmal meine Füße still und bin gespannt.
Zum Thema Oscar-Bait. The Zach Braff ist zurück mit A Good Person und hat direkt seine, nee, angetraute ist er nicht, aber seine Florence Pugh in die Hauptrolle gecastet. Die sind ja liiert, die beiden. Und ja, wie könnte man den dann noch an die Seite stellen? Morgan Freeman, Molly Shannon als Mutter, Morgan Freeman als Papa. Und ja, der Plot alleine ist ja schon...
Also nicht als ihr Papa, muss man jetzt sagen.
Achso, Entschuldigung.
Als der Papa von der... Ja,
ist ein bisschen kompliziert. Ist in einen Autounfall verwickelt aus Versehen. Und dabei kommt irgendwie die Schwägerin ums Leben. Die Schwägerin, die zukünftige.
Die Tochter von Morgan Freeman dann im Film.
Was die Tochter von Morgan Freeman ist. Und die Schwester von ihrem Lebensgefährten, die sie heiraten möchte, ne? Und da geht es dann so ein bisschen um Schuldgefühle, selber damit klarkommen,
Trauer, wobei
für mich es suggeriert hat, dass sie keine Schuld hatte eigentlich.
Sondern das sieht so aus,
Unfall,
ja.
Blöd.
Mhm. Aber sie ist letzten Endes quasi die dafür verantwortlich
die
gemacht ist.
Genau, natürlich. Und sie ist halt, weil sie ist halt die überlebt hat, ne? So. Und ja, es klingt nach sehr schwerer Kost, sieht aber auch ein bisschen aus, als würde er versuchen, das Ganze wieder in so einem positiven Spin zu geben. Das suggeriert mir zumindest dann das Finale vom Trailer. Und ja, sieht charmant aus, lass mich so formulieren.
Ich habe ja letztens noch gesagt, bei Don't Worry Darling und anderen Florence Pugh-Produktionen, die zurzeit ja quasi Kino und VOD verfluten mit ihr, ich sehe sie sehr gerne, habe ich vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Mir hat bis jetzt so ein Film gefehlt, wo ich sage, so, das ist so diese, jetzt muss ich auch schon sagen, wie bei diesen Filmtafeln, so diese Breakout-Performance.
Yes.
Hier kann ich mir vorstellen, fast schon wieder zu dick, aber vielleicht muss man gucken, Zach Braff, traue ich eigentlich zu, dass er vielleicht ein ganz gutes Händchen da beweisen kann, aber let's see. Ich bin zumindest sehr froh darüber, Morgan Freeman nach einigen B- und C-Movie-Produktionen, die jetzt da irgendwo rumgeisterten in den letzten
Monaten.
Mal
wieder Monaten, was Ernstes, ne? So.
Mal wieder was Gutes zu sehen, also hoffe ich zumindest.
Was Ernstzunehmendes.
Mhm. Yes, bin gespannt. Gab, glaube ich, noch kein deutsches Release-Datum.
Es gab kein Release-Datum, es wurde aber gemunkelt, dass es eventuell direkt Sky-exklusiv ins Streaming geht. Wäre schade, glaube ich, aber mal abwarten, wir halten euch da auf dem Laufenden. Im März geht es auf jeden Fall in den USA los.
Lass uns noch zu was kommen, was wesentlich bunter wieder ist, Alex. Und auch hier haben wir schon mal eine ganze Episode drüber gesprochen, vor einiger Zeit. Und zwar Spider-Man. Und jetzt muss ich mal überlegen, jetzt bin ich mit den deutschen Titeln wieder ganz durcheinander gekommen.
Der deutsche Titel ist The New Universe, glaube ich, ne, oder?
The New Universe ist auch egal. Auf jeden Fall Spider-Man Across Spider-Verse. Der englische Titel, und das ist quasi der Nachfolger zu, ich mir da auch nochmal, Spider-Man...
Into the Spider-Verse?
Into the Spider-Verse?
Ja, keine Ahnung, fragen wir nicht. Ihr wisst, worum es geht. Ist die Fortsetzung.
Genau. Miles Morales.
Genau. Und ich hatte gehofft, wir kriegen einen richtigen Trailer. Das hier ist.
Ist es offiziell auch?
Es ist ein guter Trailer, aber es ist gefühlt eher ein Hype-Trailer für mich, weil.
Ja,
ist
ein bisschen teaserig.
Zwei Drittel verbringen sie mit einem Recap aus dem ersten Teil, was nicht schlimm ist, weil bester Animationsfilm aller Zeiten.
Nahtlose Integration, kann man aber sagen, vom Animationsstil
auch. Ja, und es sieht überragend aus und es gibt ja schon die ersten Webseiten, die auseinandernehmen, wie viele Spider-People du siehst.
Weil
es sind abgefahrene Shots dabei und ich brauche eigentlich keine Trailer. Ich bin am 1. Juni da im Kino,
davor.
Weil es ich wiederhole mich wie bei Glass Onion, es kann unmöglich schlecht werden.
Ja, so viel dazu. Ich bin auch mega geil, wir haben eine ganze Zeit nur drüber gesprochen, mega Animationsfilm, geil.
Und jetzt haben wir noch was komplett Gaga mitgebracht.
Ich habe es nicht kommen sehen.
Sorry, ja,
jetzt habe ich hier reingesprochen. 65, richtig.
Ich habe es auch nicht kommen sehen.
Ein Film mit Adam Driver und geschrieben und Regie geführt von Scott Beck und Brian Woods, und keine Angst, falls ihr die nicht zuordnen könnt, guckt den Trailer, wenn ihr wollt. Da kommen mindestens zwei, drei Tafeln, die euch sagen, das sind die Leute, die A Quiet Place 1 geschrieben und an der 2 zumindest halt mitgeschrieben haben.
Ja.
Jetzt hier Regiedebüt.
Ja, Drehbuch und Regie quasi.
Ja, richtig, genau.
Und ja, Ja, Adam Driver scheint irgendwie Menschen durch die Galaxis zu befördern.
Warte, bevor du loslegst, ich möchte ganz kurz sagen, für alle, die gerade zuhören, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt oder wirklich komplett jungfräulich in den Film gehen wollt, dann überspringt jetzt vielleicht unsere Trailer-Besprechung.
Ganz ehrlich,
Alex.
Aber jetzt spoilern wir schon, wenn wir mit Trailer besprechen, lassen wir mal die Kirche im Dorf.
Ja, aber leg du erstmal los, weil ich habe keine zentrale Frage.
Es kann nicht der krasse Plot-Twist sein, sorry, weil der Trailer gibt's ja schon vor.
Aber das habe ich mich gefragt.
Es ist auf dem Plakat drauf, es steht auf dem Plakat.
Aber warum, Ronny? Alex? Warum? Wäre das nicht eine geile Twist gewesen?
Ja, oder?
Also entweder zücken sie dann noch mal eine Karte aus dem Ärmel, wo sie sagen so, wow. Oder du gehst jetzt ins Kino mit, ja, dann gucke ich mir halt an, wie er da sich durchkämpft.
That's it. Also nochmal, Adam Driver boxiert Menschen durch die Galaxis, gerät in Asteroidenschauer, landet auf einem Planeten, sammelt dann da nebenher noch irgendwie die Ariana Greenblatt ein, ein kleines Mädel. Das ist übrigens die Gamora in den Rückblicken mit Thanos, falls das jemand interessiert. Und
Marvel?
Hat man also schon mal gesehen. Mhm. Und stellen fest, dass sie aber da nicht alleine sind, denn es ist die Erde und es ist, der Titel ist 65. Es ist 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit und es ist Jurassic Park.
Vor Jesus Christ, genau.
Genau, also oder Jurassic World ja an der Stelle. Also es gibt Dinosaurier-Action, denn da muss ich den erwehren mit den Fähigkeiten der Zukunft. Also es ist so ein bisschen gefühlt, also Adam Driver channelt ein bisschen seinen Predator, ne? Technologie der Zukunft, um sich gegen die Dinosaurier zu wehren und that's it. Und ich sage, ich hatte die gleichen Vibes, so ein bisschen wie bei Cocaine Bear, dieses es wird garantiert Kopf aus, Adam Driver, go for it halt. Ich erwarte da keinen weiteren Twist, Ronny. Und ich bin mir nicht sicher, dass es ein guter Film wird. Und ja, ich werde ihn gucken.
Ja, war für mich auch eine Mischung aus I'm Mother, Jurassic Park, World, whatever. Und vielleicht, wie ich am Anfang gesagt habe, auch noch so ein bisschen Planet der Affen. Auch so
ja,
drinne.
Und dann gab es noch den hier mit Will Smith und seinem Sohn, After Earth.
Aber ich stell dir vor, du guckst halt Planet der Affen und der Twist wird dir halt am Anfang direkt im Trailer mitgegeben. Ah ja, yes. Gut, da gucke ich halt den Rest, wie es passiert ist. Nein, kriegst du nicht mit, weil...
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Film den Anspruch hat, noch einen Twist mitzubringen.
Aber ich, also, das ist doch eine geile Idee.
An sich eine geile Idee.
I don't know. Vielleicht wissen Scott Beck und Brian Woods auch noch nichts von der Marketingkampagne, die jetzt gelauncht wurde. Kam ja auch relativ plötzlich.
Es sieht auf jeden Fall insgesamt vom Production-Niveau ganz gut aus.
Sieht
nicht mega aus, sieht aber auch nicht super trashig aus. Ich glaube aber, dass es ein bisschen in die Richtung gehen wird. Ja. Aber das muss ja nicht schlecht sein. So
Action-Science-Fiction-Trash. Aber ich verstehe das nicht mit der, dass sie die Hand.
Vielleicht erklären sie uns ja, dass wir alle abstammen eigentlich von Adam Driver.
Adam.
Oh mein Gott, das ist der Twist, Ronny. Er spielt sich selbst.
Bam, bam, bam.
Nice.
9. März
Ihr habt hier zuerst gehört. Wir rennen jetzt erstmal irgendwie noch zum Patentamt und reichen das ein. Von daher würde ich sagen, sollten wir jetzt hier den Sack zumachen. Sag den mal, wo die auf uns in den sozialen Medien finden, Ronny. Komm.
Also ich versuche hier gleich mal das Feuer am Kamin auszumachen. In der Zeit könnt ihr uns schon mal auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook halt gerne eine Nachricht schreiben oder sagen, wovon ihr glaubt, wovon ihr abstammt. Adam Driver oder irgendein anderer Superstar eurer Wahl. Ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und benutzt bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Wie immer, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken. Und dann würde ich noch sagen, 3 Sekunden bei Spotify reingehört und uns eine 5-Sterne-Bewertung da gelassen und gerne so das gleiche auch bei iTunes.
Bevor ich schließe, sage ich dir, Ronny, eine von den weiteren Personen, die aufgetaut wird, ist Eva Green. Verstehst du? Und dann Adam und E.
Nach wie vor, ihr habt es hier zuerst gehört.
Wenn's ziehe mich jetzt mit dieser Qualität vom Feuer zurück und verabschiede mich für dieses Jahr zumindest und sage nochmal vielen lieben Dank, Ronny.
Ich muss noch schnell sagen, bevor mir gleich die Hütte abbrennt oder uns.
Ende Januar geht's weiter.
Ja, Ende Januar will ich schon sagen. Ne?
Yep.
Wir sind ja so ein paar Weihnachts-Cringies, die danach halt eher nochmal die Füße hochlegen. Deshalb
also A, müssen wir die Füße hochlegen und B, haben wir ja gerade gesagt, gibt es so ein bisschen noch für mich Nachholbedarf, bevor wir sinnvoll über eine Top-Auswahl sprechen können aus 22. Und wir haben ja so ein paar Grenzgänger, was das Datum betrifft. Mhm. Da müssen
Nehmen
wir uns ein bisschen,
rein, Alex.
Ein bisschen Luft geben, damit wir das noch aufarbeiten können, um euch hier die bestmögliche Top-Selektion aus 22 präsentieren zu können. Ende Januar also.
Klasse Stadtmasse, wie immer.
Und jetzt,
ich liebe
aber
es.
Wirklich... Ronny,
Ich versuche.
Besinnliche
Feiertage. Ich habe hier den Blasebalg. Nee, Blasebalg ist nicht so gut.
Ja, nee, Blasebalg macht das Gegenteil.
Löschdecke, Alex.
Besinnliche Feiertage, schöne Weihnachten.
Ja, ich fahr Spekulatius rein.
Guten Rutsch wegen mir und...
Vielleicht entflammbaren.
Oh. Bis nächstes Jahr.
So.
Das du müsste
geregelt sein. Nee, quasi, nee. Es brennt lichterloh und ich sage danke für das Jahr, Alex. Wir haben ja ein bisschen chillig hier gestartet, aber wir lassen es jetzt auch in Ruhe ausklingen.
Es wird auf jeden Fall schlimmer werden in 23, bin mir sicher.
Danke fürs weiterhin mitmachen, Alex. Danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen.
Das ist das Wichtigste.
Und ihr schaltet gerne wieder Ende Januar rein, wenn es heißt, Ende Serti Podcast.
Neues Jahr, neues Glück. Fünfte Staffel, glaube ich, hieß ja.
Oh, damn it. Da gibt es was zu feiern, Alex. Bis dahin.
Nice.
Hebt die Gläser. Ciao.
Macht's gut.
Guten Rutsch. Bis dahin. This conversation can serve no purpose anymore.